Ja, das ist nicht so leicht, auch mit der Reaktion Israels umzugehen auf dieses unfassbare Attentat vom 7. Oktober. Die Antwort Israels ist verheerend. Der Gazastreifen ist im Grunde genommen komplett zerstört, von Nord bis Süd. Das ist etwas, was wir uns aus der Distanz überhaupt nicht vorstellen können. Manch einer fragt sich mittlerweile, Israel, um Himmels Willen, muss deine Reaktion denn so aussehen wie das, was wir im Augenblick zur Kenntnis nehmen müssen? Muss es denn so weit kommen, dass du mit einer humanitären Katastrophe reagierst auf dieses Attentat? Musst du jeglichen Kredit verspielen, den du doch eigentlich bei den Menschen gehabt hast bis zu diesem Tag? Und dein Recht auf Selbstverteidigung hat dir doch niemand abgesprochen. Aber das, was wir jetzt zur Kenntnis nehmen müssen, muss das wirklich sein? Musstest du so weit gehen? Wir haben am 7. Oktober und in der Zeit danach mit dir getrauert. Und wir haben mit dir geweint und wir haben uns mit dir solidarisiert, Israel. Und dein Schmerz war auch unser Schmerz. Und dein Trauma hat auch uns schockiert. Aber so, wie es jetzt gekommen ist, das irritiert uns sehr und manche sagen, wieder einmal, Israel, bist du vom Opfer zum Täter geworden. Und immer mehr Menschen, die Klagelieder mit den jüdischen Israelis gesungen haben, die fangen nun an, Klagelieder mit den Palästinensern zu singen. Und zunehmend solidarisieren sie sich mit ihnen, auch auf deutschen Straßen und mit ihrem Leid. Wie viel Leid haben wir gesehen, diese hunderttausende palästinensischer Flüchtlinge, alte, schwache, junge Kinder, wie sie ihre wenigen Habseligkeiten schleppen müssen. Das sind Bilder, die schockieren uns und die erschrecken uns, diese zerbombten Städte und diese zerbombten Häuser. Und diese Bilder, die werden in die Geschichtsbücher eingehen und die werden gespeichert sein in Köpfen und auf unzähligen Servern in dieser Welt. Um Himmels Willen, Israel. Und die Zahl derer, die für die Palästinenser auf die Straße gehen, die wird immer größer. Free Palestine, rufen sie. Wobei man fragen muss, wissen eigentlich alle, was sie da rufen? Wann hat es eigentlich das letzte Mal Free Palestine gegeben? War der Gazastreifen unter der Hamas jemals wirklich frei? Haben wir da seit roundabout 16 Jahren nicht sowas wie ein Kalifat? Aber die Zahl derer, die für Palästinenser auf die Straße gehen, übertrifft mittlerweile um ein Vielfaches die Zahl derer, die für Israel Stellung beziehen. Der 7. Oktober, ich muss nochmal auf den 7. Oktober zu sprechen kommen, weil das im vergangenen Jahr so ein besonderes Datum war. Der 7. Oktober, der Tag, an dem das stattgefunden hat, war nämlich der Abschluss des 7-tägigen Laubhüttenfestes. Und das Fest, das am Abend des 6. Oktober endete. Dieses Fest ist ein ganz besonderes Fest im jüdischen Festtagskalender. Es ist das letzte Jahresfest. Das hat zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist eigentlich eine ganz schlichte. Es ist ein Erntefest, das Laubhüttenfest. Man feiert noch einmal, dass man die Ernte einbringen konnte, so wie wir Erntedankfest feiern. Es hat aber auch das Laubhüttenfest eine geistliche Dimension. Man geht im Judentum zutiefst davon aus, abgeleitet von Schriften der hebräischen Bibel, also des Alten Testaments, dass irgendwann einmal zum Laubhüttenfest der Messias kommen wird und mit seinem Volk feiern wird. Beim Propheten Sacharja, zitiere ich mal kurz, Sacharja 14, Vers 6, heißt es, alle, die übrig geblieben sind von den Heiden, die gegen Jerusalem gezogen sind, die werden jährlich heraufkommen, um anzubeten, den Herrn, den König, den Herrn Zebaoth, und werden das Laubhüttenfest halten. Also Laubhüttenfest. Aber damit noch nicht genug. 7. Oktober 21. Am 7. Oktober setzt man, was das Feiern angeht, in Israel noch eins drauf. Und man feiert am 7. Oktober das Fest Simchat Torah, das heißt das Fest der Torah-Freude. Am 7. Oktober feiert man, dass Gott sein Wort gegeben hat, dass er die Tora gegeben hat, seine Weisung gegeben hat. Und man erinnert sich daran, der Messias wird kommen und so verheißt es sein Wort und so feiert man Simchat Torah am 7. Oktober, am Tag des Attentats. Und ein viertes in diesem Jahr, 21. Am 7. Oktober 21, vor 50 Jahren, begann der Yom Kippur-Krieg. Der Yom Kippur-Krieg. Das ist der Krieg, den Israel, ja, kann man das sagen, zwar gewonnen hat gegen die Armeen aus Syrien und gegen Ägypten, aber man erinnert sich dann auch daran, dass man in diesem Yom Kippur-Krieg auch 2500 Soldaten verloren hat. Und so ist die Erinnerung an den Yom Kippur-Krieg immer auch, neben der Erinnerung an den Sieg gegen Syrien und Ägypten, immer auch eine schmerzliche Erinnerung angesichts der Tatsache, dass man so viele Menschen verloren hat. Und damit ist die Gemengelage am 6. und 7. Oktober 2021 eine ganz besondere gewesen im vergangenen Jahr. Man kann durchaus davon ausgehen, dass die Hamas-Leute, die sind ja nicht blöde, dass sie das im Kopf gehabt haben, gerade diese terminliche Gemengelage. Einerseits ein Freudenfest, auch im säkularen Bereich, also im weltlichen Bereich. Ihr erinnert euch daran, dass an der Grenze zum Gazastreifen eine große Techno-Party stattfand. So feierten die Säkularen, die weltlichen Juden, das Fest der Tora-Freude. Und dann kommt dieses Massaker, das man sich in diesem Ausmaß niemals hätte vorstellen können. Ich möchte versuchen, das auch ein bisschen geistlich einzuordnen und will das anhand eines Textes aus dem Propheten Hesekiel versuchen, einige Verse aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 37. Lies mal zunächst die Verse 1 bis 4. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld und das war voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen da sehr viele Gebeine über das Feld hin und sie waren ganz verdorrt. Und Gott sprach zu mir, du Menschenkind, was meinst du wohl? Ob die wohl wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. Soweit erstmal gleich noch ein paar Verse mehr aus Hesekiel 37, eine makaber anmutende Version. Ich bin mal über den Friedhof gegangen in Farel, dort wo ich wohne, und da war ein Grab ausgehoben für eine bevorstehende Beerdigung. Und es war ein makabrer Anblick, denn von einem Menschen, der vorher dort bestattet wurde, lag ein großer Knochen, ein Oberschenkelknochen oder Unterschenkelknochen, ich bin kein Mediziner, jedenfalls ein großer Knochen auf dem ausgehobenen Erdhaufen. Das fand ich, auf der einen Seite fand ich das empörend, aber dann habe ich gedacht, na gut, die Mitarbeiter auf dem Friedhof, die haben das übersehen, kann ja mal passieren. Also eine Vision, eine makabre Vision, Gott führt Hesekiel im Geist über ein Feld und Hesekiel sieht Knochen rundherum verstreut. Und Gott schaut seinen Propheten an und fragt ihn, Menschensohn, was glaubst du wohl, ob die wohl wieder lebendig werden? Der arme Prophet, was soll er darauf antworten? Ja, du weißt es, sagt er. Wenn es eine Antwort gibt, dann hast du sie. Und dann offenbart ihm Gott wirklich etwas und er gibt ihm eine prophetische Schau, aber nicht nur das, sondern er beauftragt ihn auch und er sagt, du sollst das, was ich dir jetzt zeige und sage, diesen Knochen sagen. Und dann geht es weiter in Hesekiel 37 und das ist das, was Hesekiel sagen soll, diesen Knochen. Siehe, ich bringe Odem, Atem, in euch, damit ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und Fleisch lasse ich über euch wachsen und ich überziehe euch mit Haut und ich gebe Atem in euch, damit ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Dann steht dieser Prophet da und Kann man sich ja mal vorstellen, wie er das im Geiste da diesen toten Knochen übermittelt, diese Botschaft. Er spricht aus, was Gott ihm eingegeben hat, und er erlebt es im Geist noch. Während er spricht, kommt Bewegung in die Szenerie und kommt Leben in die Szenerie. Hesekiel 37 heißt es, der Prophet sagte, ich weissagte, wie mir befohlen war, und da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen. Ich weiß nicht, was ich das vorstellen kann, nicht? Knochen, die weit verstreut sind, fangen auf einmal an, aneinander zu rücken und sich zusammenzufügen und zu bewegen. Und es ist fast so, als ob jeder Knochen genau wüsste, wo er hin müsste. Und sie rücken zusammen und auf einmal bilden sie eine Einheit. Und der Prophet sieht noch mehr. Und er sagt, Vers 8, ich sah, und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen und Fleisch wuchs und Haut zog sich darüber. Das, was Hesekiel sieht, ist nichts anderes als eine Neuschöpfung. Eine, ja, ich sag's mal so, eine nationale Neuschöpfung, die Wiedergeburt eines Volkes. Man kann biblische Texte immer auf allerlei Weise interpretieren. Das ist so. Ich glaube, dieses Wort ist für heute, für diese Zeit, in der wir leben. Dieses prophetische Wort realisiert sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, eigentlich seit 1882, als die erste Einwanderungswelle begonnen hat in die damalige Region. Und Jahr für Jahr erfüllt es sich immer mehr vor unseren Augen. Es hat so klein begonnen, so unscheinbar begonnen. Damals war es so, dass erst nur wenige kamen und es wurden mehr und es wurden immer mehr und allmählich entstand, so haben wir es gehört, ein Getöse. Das geht nicht leise, so eine Wiedergeburt. Ein Getöse, es wird immer größer und die Weltenbühne fängt allmählich an, sich Sorgen zu machen und fängt an zu verstehen auch mittlerweile, was auf diesem kleinen Landflecken da passiert. Da sind in Europa, in Osteuropa diese Pogrome gewesen und sie fliehen, die Juden, und machen sich auf den Weg. Und sie kaufen für viel Geld Land, schlechtes Land, für gutes Geld. Und sie kultivieren es und machen es fruchtbar. Und ganz allmählich, spätestens seit den 1920er Jahren, entsteht auch so ein arabischer Widerstand in dieser Region, ein arabischer Nationalismus entsteht auch. Und die Araber fangen an, sich Sorgen zu machen und sie fangen an, sich zu empören, weil sie merken, die werden immer mehr. Dabei waren es vor allen Dingen arabische Großgrundbesitzer, die den Juden Land verkauft haben, als sie kamen. Wo soll das enden? Und das Getöse wird immer lauter und die Weltbühne schaut immer besorgter auf diesen kleinen Flecken und vor ihren Augen, vor den Augen der Betrachter dieser Weltbühne geschieht es, dass sich Siedlungen formieren, dass Häuser gebaut werden, dass eine Infrastruktur entsteht, ein Bildungssystem entsteht, Krankenhäuser werden gebaut, Landwirtschaft breitet sich aus, Gewerke entstehen, Handwerk. Und überall entsteht genau das, was Hesekiel in seiner Vision gesehen hat, an Knochen, an Sehnen, an Fleisch, an Haut. Und dann 1948 entsteht auf einmal dieser Staat Israel, eine nationale Wiederherstellung. Und Hesekiel erlebt es, dass Gott diese Wiederherstellung so beschreibt. Vers 12. Siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern hervorkommen als mein Volk und ich bringe euch ins Land Israel. Die Totgesagten kommen als sein Volk in dieses Land und sie lassen die Gräber Europas hinter sich und die Ghettos hinter sich und sofern sie es überlebt haben, die Konzentrationslager hinter sich, die Grabkammern Europas, um etwas Neues zu beginnen. Wir leben in einer gewaltigen Zeit. Das ist uns, glaube ich, nicht immer bewusst. Ich weiß nicht, ob uns das immer so klar ist. Was vor unseren Augen passiert, das bereitet uns ja auch Schmerzen und Leid und vieles von dem, was wir an Reaktion Israels sehen, verstehen wir nicht und hätten es uns anders gewünscht. Und zugleich erfüllen sich gewaltige Prophetien der Heiligen Schrift. 1878 hat in London Charles Haddon Spurgeon, der große, berühmte Baptistenprediger, in London gepredigt. Und die Predigt, die er damals hielt, die trug den Titel »Der Weinstock Israel«. Und Spurgeon hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung, was in wenigen Jahren passieren würde. Es gab keine Einwanderungswelle, es gab schon gar keine nationale Wiederherstellung. Aber Spurgeon predigte leidenschaftlich über das Volk Israel, über den Weinstock Israel. Und er stand vor den Zuhörern und er machte ihnen deutlich, dass er wortwörtlich an die Erfüllung dieser Prophetie glaubt, obwohl nichts darauf hindeutet, dass es jemals in absehbarer Zeit so sein würde. Er predigt leidenschaftlich, dass der Tag kommen wird, an dem Gott sein Volk zurückführt nach Israel. Er hatte keine Ahnung, was passieren würde, aber er vertraute der Barmherzigkeit und der Treue Gottes. Und möglicherweise gab es in seiner Gemeinde in London Leute, die sagten, Spurgeon, ey, hör mal, so kann man heute nicht mit der Bibel umgehen, so wie du das hier tust. Wovon redest du eigentlich? Du hast doch keine Ahnung. Und dann hat es sich vor aller Augen erfüllt, bis heute. Mittlerweile sind sie aus 150 Nationen gekommen. Und über 7 Millionen von ihnen gibt es wieder in diesem Land. Dieses Getöse, nicht? Es ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind mittendrin und das, was wir zurzeit zur Kenntnis nehmen, das ist ja nun ein Mega-Getöse. Hesekiel, der diese Vision vom Totenfeld gesehen hat, er hat 2 Kapitel weiter, wird das beschrieben, noch eine weitere Vision. In Hesekiel 39, Vers 28 heißt es, und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Ich, der sie zwar gefangen zu den Nationen weggeführt habe, aber sie wieder in ihr Land sammle, und keinen mehr von ihnen dort zurücklasse. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe. Und das ist mehr noch als eine nationale Wiederherstellung. Der Herr ist ein Sammler. Und er sammelt gründlich. Ich will keinen von ihnen zurücklassen. Wie soll man sich das vorstellen? Nicht keinen von ihnen zurücklassen. Heute leben noch rund 8 Millionen Juden außerhalb Israels. Ungefähr 7 Millionen allein in den Vereinigten Staaten, 800.000 in Europa. Du lässt keinen zurück. Was für ein Getöse auf der Weltenbühne. Wie soll sich das ereignen? Wir haben seit dem 7. Oktober einmal mehr eine Ahnung davon. Dieser 7. Oktober ist eine Zäsur. Er wird eine Zäsur bleiben, weltweit, weil Juden, wo immer sie wohnen, zunehmend spüren, dass der Antisemitismus, auch der gewaltbereite Antisemitismus zunehmend und eine Unruhe, glaube ich, wird in ihren Herzen ansteigen und immer mehr werden auf den Gedanken kommen, entweder weil sie angstgetrieben sind oder weil Gott ihnen eine Sehnsucht ins Herz gelegt hat, dorthin auszuwandern. Ich bin sicher, wir werden es erleben. Ihr habt gleich Gemeindestunde. Darf ich noch einen Gedanken sagen? Es gibt noch ein weiteres Buch in der hebräischen Bibel, im Alten Testament, das in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung ist, nämlich Zacharja. Ich hatte ihn vorhin schon erwähnt. Der Prophet Zacharja. Könnt ihr mir vorstellen, dass es in der Zukunft eines der wichtigsten Bücher in der Bibel sein wird, weil es nämlich das prophetische Buch ist, das 2-mal von einem kommenden Messias spricht. Wir erinnern uns daran, Jesus ist in die Welt gekommen, das ist das erste Kommen des Messias. Und Zacharja hat gesehen, dass der ganze Konflikt, den wir im Moment erleben, sich auf einen besonderen Ort zuspitzen wird, nämlich auf Jerusalem. Im Letzten wird es um Jerusalem gehen. Warum? weil der Messias verheißen hat, dass das der Ort seiner Wiederkunft sein wird. Da lesen wir in der Apostelgeschichte 1, sagt Jesus, sagt der Engel nach der Himmelfahrt, als die Jünger da stehen, ganz verdattert und gar nicht wissen, was passiert, sagt der Engel zu den Jüngern, dieser Jesus, der von euch aufgefahren ist, der wird wiederkommen, genauso wie ihr ihn in den Himmel habt fahren sehen. Und wir lesen dann bei Zacharja Kapitel 14, und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und wenn die Bibel recht hat, dann wird sich alles darauf zuspitzen und auch dieser Konflikt, es wird um alles gehen. Und Zacharja empfängt die Prophetie. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und es wird geschehen, da mache ich Jerusalem zu einem Laststein für die Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, werden sich daran wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln. Eine Taumelschale ist eine Schale voller Wein. Und wer daraus trinkt, wird letztlich taumeln wie ein Betrunkener. Die Völker werden sich an Jerusalem berauschen wollen. Und Zacharja sieht durch diese Prophetie von Gott, dass es beginnen wird mit den Völkern ringsum, mit den Nachbarn Israels. Sie werden die Ersten sein, die es wieder und wieder versuchen werden, dieses Land und diese Stadt Jerusalem an sich zu reißen. Man beachte die jüngste Geschichte von 1948 bis heute. Aber Zacharja sieht auch, dass dieser Konflikt sich ausweitet. Sind es erst die Völker ringsum? Sind es am Ende alle Nationen dieser Erde, heißt es im Text, die sich gegen Jerusalem versammeln werden. Und das bedeutet doch nichts anderes als dies, dass die Empörung über das, was Israel tut, dazu führt, dass sich letzten Endes alle einig sind. Nun müssen wir gegen Israel vorgehen. Eine schier ausweglose Situation scheint das zu sein für das Volk Israel. Aber Zacharja sieht genau in dem Moment, in dem die Situation ausweglos zu sein scheint, plötzlich Folgendes. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft Jerusalems gieße ich aus den Geist der Gnade und des Flehens, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. An jenem Tag wird über das Haus David und die Bewohner Jerusalems eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Wenn wir fragen, wie sich das alles weiterentwickeln wird, dann haben wir den Eindruck, dass das Getöse zunimmt. Immer mehr werden einwandern nach Israel und die Empörung wird zunehmen und die Isolation Israels, sie wird zunehmen. Und die Nachbarn Israels werden alles tun, um die Völker auf ihre Seite zu bringen. Und dann passiert etwas Gewaltiges. Dann passiert etwas Gewaltiges. Gott reißt noch einmal den Himmel auf und gießt seinen Geist über sein Volk aus. Und sie werden erkennen, dass der, den sie gemeinsam mit den Römern und mit den Nationen durchbohrt haben, schon längst da ist, gekommen ist. Der, auf den sie seit Jahrhunderten gewartet haben, der ist dann da. Letzter Hinweis, weiß nicht, ob ihr heute Nachmittag nach Schesel noch fahrt zum Hurricane Festival, falls nicht, habt ihr auch die Möglichkeit zu lesen. Zacharja 14, das letzte Kapitel des Propheten Zacharja, müsst ihr einmal lesen. So viel Freude bricht da auf, so viel Zuversicht angesichts der Tatsache, dass Gott am Ende der Sieger sein wird. Und Zacharja fasst es zusammen, der Herr wird König sein über die ganze Erde. Diese Erde, sie wird es erleben. und soll es noch einmal erleben, was es bedeutet, dass Gott hier durch seinen Messias regiert. Ich möchte euch gerne Zuversicht machen. Manchmal ist die Situation so, dass man verzweifeln könnte. Uns fehlt die Fantasie angesichts der Gewalt, die herrscht, und angesichts der Boshaftigkeiten, die es in dieser Welt gibt. Die Ukraine, hattest du vorhin angesprochen schon, und es gibt auch so viele Krisenherde und Kriegsgebiete, von denen wir in den täglichen Nachrichten nichts wissen und nichts hören. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, an dem diese Welt es sehen wird, dass Gott herrscht und dass er zum Ziel kommt. Und deswegen habt Hoffnung und lasst euch nicht entmutigen. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Haben wir in Friedenszeiten, als es noch keine Krisen gab, noch kein Corona und die Weltlage einigermaßen friedlich, locker, haben wir das zitiert. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Aber was es bedeutet, dass Himmel und Erde vergehen, das muss man manchmal als Christ durchbuchstabieren. Und wir ahnen etwas davon, dass das ein schwieriges Geschäft sein kann, das durchzuhalten. Aber seid zuversichtlich, seine Worte vergehen nicht. Gott segne euch in eurem Einstehen für Israel, in eurem persönlichen Glauben und in eurem Leben als Gemeinde hier vor Ort. Amen.